Liebe Gemeinde, was muss das für ein Weg gewesen sein? 3 Tage lang und dann noch den Berg hinauf. Das Grauen im Herzen und eine verzweifelte Hoffnung. Mit Gott, gegen Gott, so gingen die beiden miteinander. Der Erzähler dieser uralten Geschichte gibt gleich zu Beginn die Marschrichtung vor und er weiß dabei mehr als seine Figuren. Gott versuchte Abraham, lässt er den Leser, die Leserin wissen. Und schon meldet sich Empörung zu Wort. Wie kann Gott nur? Ein unmenschlicher Befehl, dessen Unmenschlichkeit nicht einmal kaschiert wird. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Aber diese uralte Geschichte wird sofort falsch, wenn wir sie heute mit ihrem Erzähler als eine Geschichte über Gott verstehen. Dann müssten wir über Gottes Motive für diesen Anschlag spekulieren. Und warum überhaupt er, der alles weiß, Abrahams Gehorsam prüfen muss? Der Gott, von dem diese Geschichte handeln könnte, verfinstert sich ins dämonisch Abgründige hinein. Er befiehlt den Mord. Liebe gilt ihm nichts, nichts Gewissensnöte, nichts die Menschlichkeit. Aber auch wenn wir dem Erzähler folgen und seine Information, es handle sich um eine Prüfung im Verlauf dieses Weges, nicht aus dem Blick verlieren, auch dann verfinstert sich Gott. Schlimmer noch als ins Dämonische verflüchtigt er sich dann ins Unerkennbare hinein. Dieser Gott meint nichts wirklich ernst. Er tut so, als ob. Er spielt mit seinen Geschöpfen. Nein, ich bin mir sicher, liebe Gemeinde, diese Geschichte handelt so, wie wir sie heute verstehen können, nicht von Gott. Sie handelt von uns. Und gingen die beiden miteinander, schweigend, tagelang. Sie gehen in dieselbe Richtung, sehen denselben Horizont, aber ihr Inneres kann nicht unterschiedlicher sein. Der eine ist von einer unbedingten Gewissheit getrieben. Sein Sohn, der Einzige, den er lieb hat, muss sterben. Der andere spürt wohl die Anspannung, nimmt die Ungereimtheiten der Situation wahr, ahnt, aber weiß nichts. Und so führt der, der weiß, den, der nicht weiß. Dieser Wissensvorsprung gehört zur Gewalt dazu. Ohne diesen Wissensvorsprung kann der Tod sein grausiges Geschäft nicht machen. Generäle, die wissen, führen Soldaten, die nicht wissen. Pädophile, die wissen, führen Knaben und Mädchen, die nicht wissen. Religiöse Führer, die wissen, führen Gläubige, die nicht wissen. Und noch etwas gehört zum Grauen dieser Situation dazu. Der Täter bürdet dem Opfer die Last der Vorbereitung auf. Isaak muss das Feuerholz tragen. Die Römer zwingen ihre Verurteilten, die Kreuze selbst zum Richtplatz zu schleppen. Als Venedig 1516 das Ghetto erfand, mussten die Juden die Kosten ihrer Bewachung selbst aufbringen. Und ein drittes, die Lüge. Der, der weiß, muss die, die nicht wissen, belügen über den wahren Zweck dieses Gangs. Wenn wir angebetet haben, dann kommen wir zurück. So gingen die beiden miteinander. Ich mag mir das Grauen, das Abraham erfasst haben muss, gar nicht vorstellen. Oder vielleicht sollte ich sagen, ich muss mir das, was Abraham erfasst hat, als Grauen vorstellen. Ich mag es mir überhaupt nicht als kriegsbesoffene Blutrünstigkeit vorstellen, als eine Begeisterung, die erfüllt vom Richtigen des eigenen Tuns den eigenen Sohn zur Schlachtbank führt. Ich muss es mir als Grauen vorstellen, mit dem Abraham aufgewacht ist an dem Morgen, da ihm das Undenkbare zur Gewissheit geworden war. Es war ja kein Befehl einer Stimme aus dem Off, bei der sich die Frage hätte stellen können, war das nun Gottes Stimme oder eine böse Einflüsterung, bei der es die Möglichkeit gegeben hätte, auch nicht zu gehorchen, eine Wahl zwischen Gehorsam und Gewissen, zwischen Gott und seinem Sohn. Das war es nicht. Abraham wacht auf mit der Gewissheit, der Sohn, der Einzige, den er liebt, muss sterben. Und so war er losgegangen vor 3 Tagen. Der Sohn muss sterben durch seine Hand, jedenfalls aufgrund seiner Entscheidung. Diese Geschichte handelt von uns. Ärztinnen, Ärzte müssen in manchen Situationen entscheiden, wer den freien Beatmungsplatz bekommt und wer nicht. Eltern entscheiden sich hin und wieder gegen und so oft für die Fortsetzung einer Schwangerschaft. Ein Land entscheidet sich, seine Söhne und Töchter an die Front zu schicken. Liebe Schwestern und Brüder, Menschen werden geopfert in dieser Welt. Nicht nur in grauer Vorzeit, in der Menschenopfer an der Tagesordnung waren, bis heute in unsere aufgeklärte Gegenwart hinein. Menschen werden geopfert im Namen der Flüssigkeit des Verkehrs, im Namen der Nation, im Namen des Schicksals, im Namen Gottes, im Namen eines höheren Guts. Die Geschichte von Isaaks Opferung handelt von uns. Aber die Pointe dieser Geschichte ist paradox. Die Moral der Geschichte von Isaaks Opferung ist ja gerade, dass es keine Opferung gibt und geben soll. Gott, der Engel, fällt Abraham förmlich in den Arm, entwindet ihm das Messer, mit dem er seinen Sohn schlachten will. Was Gott befahl, schreibt Thomas Mann, befahl er nicht, damit Abraham es tue, sondern dass er erfahre, dass er es nicht tun solle. Niemals und unter keinen Umständen. Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Damit scheidet übrigens auch die Möglichkeit aus, Abraham zu einem Helden des Glaubensgehorsams zu stilisieren. Dies durchaus gegen die Intention des biblischen Erzählers, der, ich sagte es zu Beginn, von der Geschichte als von einer Prüfung spricht. Gott prüft keinen Gehorsam, nicht so. Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Basta. Dann bleibt im Grunde noch eine Frage. Die Frage aller Fragen an diese uralte Geschichte. Was ist mit dem Tod Jesu, seinem Opfer am Kreuz? Dem Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wollte Gott, der Isaaks Tod wollte, weil er ihn nicht wollte, wollte Gott nun aber doch den Tod seines eigenen Sohnes? Forderte Gott von sich, was er von uns nicht fordern will, das Sohnesopfer? Wir sind auf der Spur. Nur aufgepasst. Am Anfang sagte ich, die Bindung Isaaks ist keine Geschichte von Gott. Sie ist eine Geschichte von uns. Und so ähnlich ist es auch mit der Geschichte von Jesus Christus. Am besten erzählt man sie vom Menschen Jesus her, der wie Isaak neben einem Vater geht, dessen Wink und Wille ihm nicht immer klar, aber immer lieb sind, der ringt mit der Dunkelheit des Weges, der Situation, der Nacht, der sich vertrauensvoll zum Vater wendet, wie er das Kreuz trägt, das er tragen muss. Nicht, weil der Vater es ihm auferlegt hätte, sondern weil wir es ihm auferlegt haben. Jesus ist nicht das Opfer seines Vaters. Jesus ist das Opfer menschlicher Schuld, menschlicher Intrigen, menschlicher Umstände. Jesus ist das Opfer menschlicher Sünde. Aber nicht der Vater opfert ihn. Jesus opfert sich selbst. Das ist die übereinstimmende Überzeugung aller Evangelien. Jesus kannte sein Schicksal. Jesus wusste, was auf ihn zukam, aber er wich ihm nicht aus. Er bat nicht um den rettenden Engel, nicht um den Widder im Gestrüpp. Jesu Opfergang war endgültig. Ich mag mir den Schmerz gar nicht vorstellen, der Gott den Vater ergriffen haben muss, als ihm klar wurde, dass der Sohn sich für uns opfern würde. Aber weil ihm das, er ist ja Gott, schon immer klar gewesen sein muss, stelle ich mir auch diesen Schmerz vor wie einen zärtlichen, einen mit Stolz erfüllten Schmerz. Gott gibt alles für die, die nicht Gott sind. Für uns, seine Geschöpfe, für uns Menschen. Obwohl wir Menschen nicht einmal immer menschlich sind. Vielleicht, liebe Gemeinde, sollten wir auch wegen der uralten Geschichte von der Opferung Isaaks besser nicht mehr vom Opfer Jesu sprechen. Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Vielleicht sprechen wir besser von Jesu Selbsthingabe, Jesu stellvertretendem Gang, der alles für uns gibt, die wir selbst nicht einmal immer menschlich sind, damit wir menschlich würden, damit die Opfer aufhören, damit die Sünde weggenommen ist. Ein Rätsel? Nein, das ist kein Rätsel, weil es dafür keine Lösung gibt. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis des Glaubens.